Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.
Der Podcast vom Netzwerk Traversa. Hier hören wir zu, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen leben. Wir versuchen, Tabus aufzubrechen, zu entstigmatisieren, Vorurteile abzubauen. Letztes Mal haben wir Barbara und Sam kennengelernt, die beide mit psychischen Erkrankungen in einer Beziehung leben. Und wir haben auch über ihre Diagnose geredet.
Mit 17 ist es eigentlich, meine Mutter unbedingt eine Diagnose. Da war ich in Luzern. Da haben sie gesagt, ich habe Borderline, dass man einfach eine Diagnose hat.
Heute steht die Diagnose bei uns im Zentrum. Was hat die Diagnose von einer Krankheit für Auswirkungen auf das Leben von erkrankten Menschen? Warum braucht es eine Diagnose, um eine Krankheit oder eine Störung erfolgreich zu behandeln? Über das rede ich heute mit zwei Frauen. Bei mir ist Fabienne, 42, Kommunikationsfachfrau und Mutter von einem 12-jährigen Sohn aus dem Autismus-Spektrum. Der Leon hat seine Diagnose bekommen, als er 6 war.
Wo mein Sohn diagnostiziert wurde, ist der Arzt, der das gemacht hat, hat etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, dein Sohn ist immer noch dein Sohn, einfach mit Autismus. Also zuerst sagen immer alle, oh cool, das ist ja so wie bei Big Bang Theory, da hast du so einen Sheldon, ist sicher mega lustig. Und nachher verbringen sie mal 2 Stunden mit uns und dann finden sie es nicht mehr so lustig und irgendwann wird man plötzlich nicht mehr eingeladen.
Ebenfalls bei uns ist Miranda, 37. Sie erlebt immer wieder Depressionen. Im Moment geht es ihr gut. Die Miranda arbeitet als Peer-Fachfrau, das heisst, sie ist Fachfrau aus Erfahrung.
Es war für mich extrem erleichternd, die Diagnose zu haben. Und da gibt es aber andere, die extrem Mühe haben, eben, weil es dann eigentlich nur noch als die Person mit der psychischen Krankheit angeschaut werden. Das Schlimme ist eigentlich, eben, ich sage auch, in einer schweren Depression kommt man vor in ein Baby. Also ich arbeite nicht mehr selber, oder ich kann nicht mal mein Telefon machen, ich komme nicht mehr selber raus. Mein Partner oder meine Eltern müssen mich umschaffieren zum Arzt oder eben zur Klinik. Ich bin wirklich wie ein kleines Kind oder ein Baby, das ja, man ist hilflos dem ausgeliefert sozusagen.
Miranda und Fabienne, Diagnose, Fluch und Segen. Wir sagen bewusst nicht Fluch oder Segen. Es ist ja von beidem wahrscheinlich ein bisschen. Warum ist es eben nicht schwarz oder weiss?
Ja, weil es beides bedeutet. Es bedeutet auf der einen Seite eine Erleichterung, weil man es eine Art und Weise kann schubladisieren und nachher besser kann auf das reagieren. Aber auf der anderen Seite bedeutet es auch ganz viel Unsicherheit in allen verschiedenen Bereichen. Also was bedeutet das schulisch, beruflich, privat, für den Alltag? Ja, und dass man geht auf eine Reise, die sehr, sehr, sehr ungewiss ist.
Was ist denn für dich in deinem Fall mit deinem Sohn, der eine Autismus-Spektrum-Störung hat, was ist das Positive, das Erleichternde gewesen, ab dem Moment, wo die Diagnose gekommen ist?
Ich habe erstens mal besser gewusst gehabt oder besser können lernen, wie ich auf gewisse Situationen reagiere, sodass es ihm gut geht und auch mir besser geht. Und ja, ich habe auch gewusst, es liegt nicht daran, dass ich etwas falsch gemacht habe. Also natürlich macht man nicht immer alles richtig als Eltern, aber wir hatten schon viel Selbstzweifel gehabt. Warum ist mein Kind so anders als viele andere Kinder? Und liegt es daran, dass ich irgendetwas in der Erziehung falsch gemacht habe? Und das ist nachher schon ein Stück weit weggefallen.
Miranda, wie ist es bei dir? Was ist bei dir das Positive? Was ist das gewesen, wo wie auch eine Erleichterung war ab dem Moment, wo du die Diagnose Depression bekommen hast?
Also ich denke, eben, die Erleichterung ist auch in dem Sinn, dass man wie ein Wort dafür hat. Also ich habe ja lange immer das Gefühl, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich muss mehr, also ich muss doch irgendwie einfach mich mehr zusammenreissen. Und bis es eigentlich nicht mehr gegangen ist. Und dann ist eben das die Diagnose gekommen, die dann in dem Sinn, wie die Erleichterung siehst, das ist normal in den Depressionen. Es hat einen Namen. So in dem Sinn.
Und wenn wir jetzt noch zum Einstieg, wir kommen dann nachher noch tiefer in die ganze Thematik hin, aber zum Einstieg einfach nur ganz kurz das Negative so ein bisschen umreissen. Was ist das Problem an einer Diagnose von euch beiden?
Also für mich auch als Angehörige ist schon die Angst, oder? Wird er jemals fähig sein, ein selbstständiges und vor allem auch selbstbestimmtes Leben können führen? Also was wird einmal aus ihm? Und wird er doch mit dieser Diagnose irgendwo ein glückliches Leben auch haben?
Und die Angst hast du weniger gehabt, wo die Diagnose noch nicht gestellt war?
Ja, das habe ich irgendwo immer gedacht, das wächst sich alles aus. Ja.
Miranda?
Mhm. Also eben auch ein bisschen schubladisieren, wo in dem Sinne positiv, also es muss ja irgendwie schubladisiert werden, eben mit der ganzen Sache halt. Aber das andere ist auch jetzt eben, als ich in der Klinik selber gewesen bin, dass es einfach ein Schema X gibt. Also Depression, das heisst, Behandlung ist so und so und so. Dass man gar nicht auf einen Menschen schaut, das könnte jetzt gut sein, sondern einfach aufgrund, dass man irgendeine Diagnose hat, also spezifische Diagnose hat, ist dann einfach so, aha, du musst so behandelt werden. Also die Behandlung ist für dich.
Okay, gehen wir zusammen zurück zu dem Moment, wo die Diagnose gekommen ist. Wichtig, das habe ich jetzt auch gelernt, ist ja die Vermittlung. Wie ist das bei euch abgelaufen?
Bei mir eigentlich schlussendlich sehr positiv, wo mein Sohn diagnostiziert worden ist. Der Arzt, der das gemacht hat, hat etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, dein Sohn ist immer noch dein Sohn, einfach mit Autismus. Aber er bleibt der, wo er ist. Und das ist eigentlich sehr schön gewesen. Nachher ist man natürlich dann schon ein Stück weit allein gelassen. Also man muss dann schon schauen, wie organisiert man sich. Sei das mit den ganzen administrativen Fragen, in den ganzen schulischen Fragen und so weiter. Und ja, muss schauen, wie geht man mit dem Ganzen um, dann längerfristig.
Wir müssen vielleicht gleich noch schnell so ein Bild haben. Also eben, du hast jetzt gesagt, Autismus-Spektrum. Man sagt das heute so, weil Autismus eben die verschiedensten Ausprägungen hat. Wie autistisch ist denn der Leon?
Er ist in gewissen Bereichen, würde man vielleicht sagen, sehr autistisch und in gewissen weniger. Also er ist in dem sogenannten hochfunktionalen Bereich. Er hat Spracherwerb. Aber er hat durchaus Schwierigkeiten in der Kommunikation und in der Interaktion, Schwierigkeiten mit dem sozialen Konzept. Oder auch drinnen halt Emotionen von anderen zu verstehen oder sich in jemanden reinzusetzen.
Mhm. Die Diagnose war mit 60, also wo der Leon 60 war, genau. Vor 6 Jahren. Du hast aber sicher schon davor gewusst, dass der Leon anders ist. Was hat sich für dich ab dem Moment von der Diagnose verändert in dieser Hinsicht?
Dass ich das Ganze einordnen und dass ich nachher auch auf das eingehen konnte. Also, dass ich zum Beispiel Leute gefunden habe, wir machen jetzt spontan einen Ausflug, wenn das eben für ihn nicht geht. Ja, ich kann besser das Ganze adaptieren, sein Verhalten und einordnen.
Also, du hast jetzt vorhin gesagt, er redet, also häufig redet ja Kinder aus dem Autismus-Spektrum weniger oder viel später oder gar nicht. Mhm. Oder sie wollen immer das Gleiche essen oder sie wollen immer das Gleiche anlegen, die gleichen Kleider und so. Das hat ja sicher auch zu ganz viel Spannungen geführt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Erfahrungen mit meinen Kindern denke, die klein gewesen sind. Wie lernt man denn das, als Elternteil irgendwann zu akzeptieren, dass das einfach dazugehört und dass man da nicht muss die ganze Zeit dran rütteln.
Ich glaube, man lernt es einfach mit der Zeit. Und man merkt eben auch, dass umso mehr, dass man insistiert und eigentlich möchte ich das so ganz in der Norm machen, oder? Umso schwieriger wird es. Also zum Beispiel mit dem Essen. Er hat einfach seine 3 Menüs. Er isst Pizza, Teig ohne Belag und Pasta mit Butter und 6 Pommes. Und das ist es. Und irgendwann merkt man, wenn man ihn zwingt, etwas zu essen, oder? Dann wird alles viel schlimmer. Man muss sich das auch so vorstellen, dass die ja sensorische Überempfindlichkeiten hat. Das heisst, ein Gurke kann sich anfühlen wie etwas wahnsinnig Herzschwieriges im Maul. Und irgendwann lernt man das akzeptieren und gibt ihnen dann einfach das, wo sie sich damit wohlfühlen. Und dann wird das Leben einfacher.
Also das hast du, also da ist eigentlich eine Diagnose etwas Positives, ja. Das schlussendlich auch zu akzeptieren. Mhm. Miranda, ich möchte zu dir kommen. Der Moment eben von der Vermittlung, wenn du dich da zurückerinnerst, inwiefern hat es sich erleichternd angefühlt und eben, wie war es überhaupt gewesen? Wo ist es passiert? Wann?
Mhm. Also Vermittlung meinst du Weitervermittlung?
Also, also irgendwann ist ja der Moment, wo man eben die Diagnose überkommt. Wie war das bei dir gewesen?
Also mir war ja so, ich beim Ausland gsi, als ich das bekommen habe, am Reisen bzw. am Arbeiten. Und dann war es aber in dem Moment wie so gewesen, ich sage jetzt mal, es war noch nie eine schwere Depression gewesen. Ich habe mich immer noch, also ich habe mich irgendwie mit grösserer Mühe noch aufraffen. Bin dann zurück in die Schweiz und habe gedacht, es wird dann einfacher, ist dann aber nicht gewesen. Und dann bin ich wirklich in eine schwere Depression gerutscht, bin zur Hausärztin. Und sie hat mir dann einfach mal Medikamente gegeben, die glücklicherweise sehr gut geholfen haben in dem Moment. Ja, und ich habe mich dann, ich weiss gar nicht mehr genau, es ist schon so lange her, ich bin dann bei verschiedenen Psychiatern immer wieder gewesen, jetzt eine sehr gute Psychiaterin, aber ich bin sehr vielen Stellen gewesen, wo ich einfach das Gefühl hatte, es bringt es nicht. Oder man, ja, genau. Es ist nicht ganz einfach, eine gute Person zu finden, finde ich.
Du hast jetzt vorher zweimal schon gesagt, es gibt Momente oder es hat Momente gegeben früher, wo du dir gesagt hast, hey, jetzt reiss dich einfach zusammen. Hast du das seit Diagnose hast, eben nicht mehr?
Also schon weniger. Es ist schon so, jetzt natürlich mit der, ich habe ja wiederkehrende Depression, ich bin jetzt so gerade momentan keine depressive Phase. Und ich muss vielleicht auch noch sagen, man tut ja so ganz grob unterscheiden zwischen Lichtmittel und schwere Depressionen. Und wenn ich mich da so einteile und zurückschaue, bei leichten Depressionen kann man sich eben schon, oder sage ich jetzt mal, habe ich mich noch zusammenreissen können. Bei mittleren auch, einfach mit sehr grosser Mühe. Und bei schweren dann aber geht einfach nicht mehr. Da kann man sich nicht mehr zusammenreissen. Und wenn man in einer schweren Depression ist, oder wenn ich in einer schweren Depression bin, dann kommen eben die Vorwürfe irgendwie trotzdem. Es ist ja dann alles negativ und man hat dann irgendwie gleich, aber ich kann doch mich gleich irgendwie zusammenreissen. Also man macht sich dann eben, obwohl ich das so viel mal erlebt habe, schwere Depression, kommen die Vorwürfe eben gleich immer wieder. Und trotzdem ist natürlich die Erfahrung dahinter, ja, du kannst ja gar nicht, das ist Depression. Aber irgendwie kommen schon, aber man wird es dann auch schneller wieder bewusst, dass das ja Krankheit ist. Also ich kann ja nichts dafür. Ich kann mich in dem Moment einfach nicht zusammenreissen. Mhm.
Ihr habt mir beide gesagt im Vorgespräch, Scham ist auch ein Thema, ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Diagnose. Du hast mir zum Beispiel gesagt, du hegst dich oft oder würdest dich heute noch schämen für deine Gedanken im Zusammenhang mit der Diagnose von Leon. Inwiefern?
Ja, ich habe mich dort schon gefragt, was wäre gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass, bevor ich überhaupt ihn bekommen hätte, dass er die Autismus-Spektrum-Störung hat, oder? Hätte ich mich dafür entschieden oder dagegen? Das ist aber sicher auch noch maßgeblich, dass ich mit ihm ganz allein bin. Also ich bin mit ihm komplett alleinerziehend und ja, ich bin schon beleidigt, schaffe ich das, oder?
Kannst du uns noch sagen, also willst du das noch ausführen, warum du alleinerziehend bist?
Ja, also sein Vater hat von Anfang an in den Staaten gelebt, in New York. Und ich war mit ihm alleine hier. Und dann ist der Vater vor 2 Jahren verstorben. Und seitdem bin ich natürlich auch finanziell komplett auf mich alleine gestellt. Ja, und das ist halt einfach eine riesengroße Herausforderung. Also das wissen alle Eltern, was es für eine Herausforderung ist, alle Alleinerziehenden erst recht. Mhm. Und ja.
Der Leon war lange in der Regelschule gewesen und geht jetzt in eine Sonderschule. Mhm. Auch das hinterfragst du manchmal. Mache ich das richtig? Mhm. Oder schämst du dich irgendwie, dass er jetzt irgendwie so gesondert irgendwo muss gehen?
Also, es ist allgemein schwierig, oder? Wenn du als Angehörige ein Kind hast mit einer Depression, das Kind ist noch nicht volljährig, dann triffst du Entscheidungen für das Kind. Und du kannst dich ja nie vollumfänglich 100% in das hineinversetzen, weil ich habe die Entwicklungsstörung nicht. Ich weiss nicht ganz genau, wie er die Welt wahrnimmt und empfindet. Und ich muss all die Entscheidungen für ihn treffen. Und ich frage mich immer wieder, oder? Ist das richtig? Und gerade jetzt, wo er in dieser Sonderschule ist, wird ihm viel bewusster, dass er anders ist. Und leidet teilweise auch und hat das Gefühl, ich bin halt einfach nur ein dummer Autist und ich werde es nie zu etwas bringen. Ja.
Miranda, sich schämen oder eben inwiefern kennst du das Thema Scham im Zusammenhang mit deiner Krankheit?
Also mir ist eigentlich vor allem, wenn ich in der Depression bin, also speziell jetzt auch in einer schweren Depression und ich momentan nicht bin zum Glück, momentan geht es mir gut, dann ist einfach die Scham so präsent. Das ist auch so ein typisches Symptom von einer Depression. Man schämt sich einfach für alles. Oder hat eben das Gefühl, man schafft es nicht, man ist nicht genug gut. Man sollte sich eben zusammenreissen können. Oder was ich mir auch immer wieder Vorwürfe mache, jetzt, als ich das schon so mal erlebt habe, hey, hätte ich noch irgendetwas müssen anders machen, noch irgendwie besser zu mir schauen, damit das nicht wieder passiert. Und trotzdem ist der Mensch verstanden, dass ja, ich habe ja so viel gemacht und das und das und das. Und ja, aber es ist halt das Gefühl, das überwiegt in der Schwerdepression. Aber sonst, jetzt, wo ich gerade keine Depression habe, schäme ich mich nicht, nein, also.
In der Vorbereitung von diesem Podcast oder dieser Sendung habe ich mich schon ein, zwei Mal gefragt, was sind denn eigentlich die zentralen Fragen rund um Diagnose? Also was für Auswirkungen hat eine Diagnose von einer psychischen Erkrankung auf die diagnostizierte Person? Logischerweise im besten Fall eine positive. Aber ihr habt mir beide gesagt im Vorgespräch, eine Diagnose ist ein Prozess. Was heisst das genau? Wo sind ihr am Anfang gestanden nach der Diagnose? Und wo stehen ihr jetzt damit? Und wo wollen ihr allenfalls hin?
Ja, am Anfang hat man natürlich, oder man hat die Diagnosen und dann schaut man einmal, ja, was bedeutet das eigentlich? Und man informiert sich und so weiter. Und dann hat man so wie ein Bild, das einem auch ein bisschen von außen vorgegeben wird. Und eben gerade im Autismus-Spektrum, oder? Man sagt ja so schön, kennst du einen Autist? Kennst du genau nur einen Autist? Und am Anfang hast du das Bild, oder? Wo du dir von außen machst und wo du drüber liest und so. Und irgendwann merkst du, das ist sehr, sehr, sehr individuell. Und du musst eigentlich dein Kind mit dieser Diagnose kennenlernen. Und das gibt dann wieder etwas ganz, ganz, ganz Individuelles. Und das ist ein Reis und ein Prozess, ja.
Wenn du den Prozess anschaust, vom Moment an, wo du die Diagnose bekommen hast, über all die Jahre und bis zu eben auch vielleicht in Zukunft, wo du dir überlegst, wo willst du überhaupt hin mit dieser Diagnose oder eben dieser Erkrankung?
Ja, also muss ich auch noch sagen, dort, als ich das erste Mal als Depression diagnostiziert worden ist, als ich eine schwere Depression hatte, da war so wie noch nicht klar gewesen, wird das wieder, also wie ist die Art von der Depression, wird sie ewig anhalten, kommt sie wieder, kommt sie nicht. Es ist dann nachher, dann habe ich es wieder gehabt und wieder gehabt und wieder gehabt und dann hat man geredet, eben, es ist eine sogenannte rezidivierende depressive Störung, sprich, die kommt einfach immer wieder so. Und umso mehr man sie gehabt, umso mehr schlechter sind eigentlich die Aussichten, dass das jemals aufhört. Also meine Chancen laut Medizin sind, glaube ich, weniger als 1%, dass das jemals nicht mehr kommt.
Du hast jetzt gesagt, eigentlich hast du dich damit abgefunden, dass das immer wieder kommt?
Nein, gar nicht. Also, ich muss es so sagen, ich bin eigentlich von Natur aus eine Kämpferin. So. Und wenn mir jemand sagt, das wird jetzt so und so sein, dann will ich eigentlich immer das Gegenteil beweisen. Es ist... aber ich muss ehrlich sagen, nach meiner letzten Depression, die ich hatte, die noch nicht so lange her ist, ich bin letzten Sommer noch in der Klinik mit einer schweren Depression und bin jetzt auch erst Anfangsjahr wieder rausgekommen. Also nicht von der Klinik, aber aus der Depression. Und bis das letzte Mal, als ich Depression hatte, jedes Mal, als ich draussen war, habe ich wirklich geschaut, was kann ich noch machen. Also ich habe auch eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, illegale Sachen probiert, die noch nicht anerkannt sind in der Schweiz, wo man aber weiss, das hilft gegen Depressionen.
Was heisst das? Kannst du ein Beispiel geben?
Zum Beispiel LSD, wo man ja inzwischen weiss, dass das hilft. Oder Ayahuasca ist auch etwas Ähnliches mit der Wirkung.
Das ist Ayahuasca psychoaktive Substanz.
Genau. Wo man einfach halt muss schauen, wie man es anwendet. Das kann natürlich schon schief gehen. Aber also es waren super Erfahrungen gewesen. Und eben, das sind nur Sachen. Also ich habe das Gefühl, nicht alles, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon alles gemacht. Und dann ist ja die Depression nächstes Mal wiedergekommen, aus dem Nichts, habe ich das Gefühl gehabt, auch zu einer Zeit, wo ich es überhaupt nicht, wo es nicht normal ist, weil oft ist es so die Sommermonate, wo es mir schlecht geht. Oder fängt es im Sommer an oder im Frühling. Jedenfalls, nachdem ich jetzt aus dieser Depression rausgekommen bin, die letzte, was sich jetzt geändert hat, ich habe mir jetzt gesagt, hey, wenn ich jetzt draussen bin, ich schaue jetzt nicht mehr, was kann ich noch und was nicht, was habe ich noch nicht gemacht. Wenn etwas, wie soll ich sagen, mir in die Hand kommt und sagen, hey, willst du das mal ausprobieren, dann mache ich es. Aber ich bin jetzt nicht mehr aktiv am Suchen, was kann ich noch ausprobieren. Also so in dem Sinne, ich vertraue jetzt einfach über Schicksal so ein bisschen mehr oder weniger. Weil ich habe das jetzt eigentlich immer gemacht, über die Jahre hinweg, oder? Und habe mir jetzt einfach gesagt, wenn ich jetzt mal aus der Depression raus bin, tue ich mich jetzt nicht noch mehr wirklich noch mit dem befassen, was könnte ich noch machen, sondern ich werde einfach das Leben geniessen. Und geniesse es. Und sage mir einfach nicht, dass ich mich damit abgefunden habe, dass es wiederkommt. Aber wenn es kommt, dann ist es so. Aber ich kann wenigstens sagen, ich habe die Zeit genützt und bin jetzt völlig am Ausnutzen. Ich habe jetzt einen Sommer gehabt. Seit Jahren habe ich keinen Sommer mehr gehabt, wo es mir gut gegangen ist und ich immer Depressionen hatte. Ich habe den Sommer voll gelebt. Jetzt, wie du schon weißt, gehe ich jetzt 6,5 Wochen weg. Gehe reisen. Nütze es einfach aus und wenn es dann halt wieder kommt, dann ist es so. Und wenn nicht, ist es auch gut, also umso besser.
Wie ist es denn bei dir? Also jetzt in dem Fall von deinem Sohn, ja, ist das auch ein Prozess?
Ja, das ist ein Prozess und wir akzeptieren es grundsätzlich und wir leben immer wie besser damit, manchmal auch weniger gut. Und es hat auch ganz viele tolle Seiten, oder? Er ist zum Beispiel ein unglaublich ehrlicher Mensch, also der ehrlichste Mensch, der mir wahrscheinlich überhaupt je gegenüber getreten ist.
Sie sind meistens kein Diplomaten, oder?
Nein. Aber man weiss, woran das man ist. Man hat eine super Detailwahrnehmung, Spezialinteressen und so. Aber gleich hat man natürlich immer auch, hadert man wieder damit. Also, ich meine, ich liebe ihn unendlich, oder? Aber gleich denke ich manchmal, auch wenn ich mit Kind zusammen bin, wo, so sogenannt neurotypisch sind, oder? Die kann man ein wechselseitiges Gespräch führen, wo ich mit meinem Sohn selten führen kann, oder? Ja, wirklich in den meisten Fällen eben nicht. Und dann gibt es schon Situationen, wo man denkt, es wäre manchmal auch schön, ein Kind zu haben. Oder einfach mit dem Kind können verreisen oder spontan einen Ausflug machen oder in ein Restaurant essen. Das geht alles nicht. Und ja, klar, ich hadere manchmal auch damit. Also ich wäre gelogen, wenn ich würde sagen, nein.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Warum braucht es überhaupt eine Diagnose? Also warum wird eine Diagnose gemacht? Ich als Laie würde sagen, eine Diagnose braucht es, um Krankheiten in Gruppen zusammenzufassen und dann eben eine geeignete Therapie anzufangen. Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Oder gibt es Momente, wo ihr die Diagnose grundsätzlich sogar hinterfragt? Oder hinterfragt habt?
Ja, also eben, es braucht schon eine Diagnose. Ich habe das Gefühl, es braucht eine Diagnose, damit er nicht verkannt wird in der Schule, oder? Man will auch teilweise einfach in gewissen Situationen nicht können mitmachen und man dann das Gefühl hat, er ist einfach kognitiv zurückgeblieben. Und ich habe gewusst, das ist nicht der Fall. Aber wie ist die Frage noch einmal?
Gibt es Momente, wo ihr die Diagnose hinterfragt habt und gesagt habt, das stimmt gar nicht, ich will das gar nicht akzeptieren? Aber.
Ja, absolut. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, ja, vielleicht hat er das ja gar nicht. Vielleicht ist ja irgendetwas anders oder vielleicht entwickelt er sich ja noch. Das gibt es ab und zu, ja.
Miranda?
Also ich gelte jetzt mehr oder weniger als unheilbar. Also ich muss jetzt, oder eben die Chancen sind sehr klein, dass das immer weggeht. Ich muss jetzt einfach damit leben. Und dort habe ich auch schon gedacht, vielleicht wäre das besser gewesen, das wäre mir nicht gesagt worden, weil dann, jetzt ist das weh mir im Kopf oder im Unterbewusstsein, das würde ich jetzt leben. Also, obwohl ich es ja weh, das tue ich irgendwie hinterfragen und akzeptiere nicht. Also, ich akzeptiere, dass das so ist im Moment und das vielleicht noch so wird sein. Ein Zeitchen oder noch eins oder zweimal, aber was ich wie nicht akzeptieren kann, ist dann eben das. Du bist jetzt einfach das Leben lang, ist es so.
Also das ist ja dann eigentlich schlussendlich auch ein Stigma, oder? Mhm. Und wenn wir sagen, der Podcast, der soll auch helfen, zu entstigmatisieren, dann kann man das natürlich schon fragen. Also psychische Erkrankungen sind sehr oft bei uns in unseren Gesellschaften mit Stigmas behaftet, im Sinne von, die Person hat das, darum kann sie das ja nicht. Mhm. Wann seht ihr das als Problem?
Ja, sicher schon auch im schulischen, beruflichen Umfeld, sicher, ja. Ich finde es manchmal noch schwierig bei den Autismus-Spektrum-Störungen auch, man hat so ein Bild im Kopf, oder? Positiv wie negativ. Also man hat immer so ein das Gefühl, das ist so ein Elon Musk.
Du sprichst jetzt ihn an, weil er auch offenbar
eine Autismus-Störung hat, genau, oder ein Greta Thunberg. Man hat so ein gewisses Bild, oder? Wo teilweise gar nicht dem entspricht.
Rain Man, genau. Also, es sind so Ansätze von Verharmlosung, könnte man auch sagen.
Ja, von Verharmlosung. Und auch oftmals, oder? Das ist nicht etwas, was man auf den ersten Blick sieht. Auch viele, wo dann die Leute irgendwie sagen, ja, was, der ist doch jetzt gar nicht autistisch.
Aber du würdest sagen, eben, das sind ja dann oft so, wie sagen wir, diese Inselbegabungen, die die Leute haben, die du jetzt angesprochen hast, wie Greta Thunberg, aber die meisten haben das eben nicht.
Die meisten haben das nicht. Das ist so, ja.
Wie siehst du das, Miranda? Wie erlebst du das? Weißt du, wenn man so ein bisschen von Popularisierung von psychischen Erkrankungen redet, wenn du irgendwo hörst, dass irgendeine Influencerin auf TikTok sich über irgendwie ihre Depression beklagt?
Mhm. Ja, aber jetzt gerade auch mit der Depression ist das natürlich eben auch ein bisschen im Sprachgebrauch drin, dass zum Beispiel das Wort depressiv, oder? Sagt man ja schnell, ich fühle mich jetzt heute voll depressiv. Und das ist, glaube ich, vor, dass man das ein bisschen verwechselt. Oder ich könnte die Tage auch, wenn ich einfach keine Lust habe, aus dem Bett zu kommen. Aber das ist nicht, ist keine also, hat nicht mit Depression zu tun. Einfach, weil ich keine Lust habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich bleibe jetzt einfach, weil ich jetzt einfach, aber dann ist es nicht einfach, dass man, eben, das ist ein alter Unterschied, eben, dass man nicht nur keine Lust hat, sondern es ist einfach extrem anstrengend.
Mhm. Aber jede psychische Erkrankung ist anders, das wissen wir, das haben wir jetzt hier auch wieder gelernt, andere Ausprägungen, starke Depressionen, weniger starke, aber grundsätzlich kann man sagen, Depression ist eine relativ, sage ich jetzt mal, anerkannte. Würdest du sagen, das hilft oder eher im Gegenteil, erschwert es den Alltag?
Nein, also ich glaube, ich kann mich relativ glücklich schätzen mit der, also eben mit der, also glücklich in dem Sinne, wenn man jetzt vergleicht, ich kenne viele von der Peer-Ausbildung oder auch Klienten, die Diagnose Schizophrenie haben. Und ich glaube, dass sie haben viel mehr zu kämpfen mit dem Stigmata. Also das ist dann immer so mit Schizophrenie verbindet man immer, die sind gefährlich, die sind total gestört, vor dem muss man Angst haben, eventuell fremdgefördert. Das sind übrigens ganz normale Leute, also wie du und ich. Aber es ist halt so in den Köpfen drin. Und wenn man Depression ist, mit der Depression, das ist wie, habe ich glaube letztes Mal gesagt, mit, kann man immer noch sagen Burnout. Das ist auch eine Erschöpfungsdepression, also eben, das ist noch ein schöneres Wort zum Beispiel. Oder man ist halt auch vielleicht aus dem Grund, man ist nicht gefördert, oder? Also man ist ja nicht, wenn man depressiv ist, ist man in der Regel nicht fremd gefördert. In dem Sinn, dass man jemandem anderen würde etwas machen. Also wenn man eine schwere Depression hat, ist man gar nicht fähig irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Also man ist nicht in Gefahr für Gesellschaft. Gesellschaft.
Man ist vielleicht eine Gefahr für sich selber, je nachdem. Aber nicht, wie zum Beispiel Schizophrenie ist ein kleines Bild, oh, oder man liest viel in der Zeitung, oh, der hat Schizophrenie, der Massenmörder, oder der, das sind natürlich Bruchteile, oder? Also man hört einfach das, aber ich sage jetzt 99,9%, oder viele sind nicht so.
Warum braucht es eine Diagnose? Wir haben gesagt, es braucht eine Diagnose, um eine geeignete Therapie anzufangen. Es braucht eine Therapie vielleicht nicht, um eine vollständige Heilung zu erreichen, aber sicher für eine Verbesserung von der Situation. Und, da müssen wir auch noch drauf kommen, ohne Diagnose gibt es keinen Anspruch auf IV.
Das ist richtig.
Also wenn jetzt du vorher gesagt hast, Miranda, reisst die zusammen. Also du hättest jetzt vielleicht einen Moment lang auch können sagen, mir geht es zwar schlecht, aber ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Was ist das für ein Spannungsfeld für dich? Weißt du, was ich meine? Also du hast ja dann irgendwann auch müssen gehen, nur schon um irgendwie können klar zu machen, hey, ich kann jetzt nicht arbeiten.
Also das erste Mal, als mir das passiert war, bin ich eben am Reisen. Das heisst, ich habe in dem Moment gar nicht gearbeitet. Dann habe ich wieder angefangen, 100%. Für mich war klar, das ist jetzt durch, oder? Das war jetzt eine schnelle Phase, das ist durch. Und dann ist es ja dann wiedergekommen. Und bei mir war es dann eigentlich immer so, eben, da bin ich leichte Depression, mittelschwere Depression. Wie gesagt, ich kann mich noch zusammenreisen bei einer mittelschweren. Bin ich zwar nur noch arbeiten, komme, bin ich daheim gewesen, habe ich brüllt und bin im Bett gewesen, das ganze Wochenende im Bett, keinen sozialen Kontakt. Und zum Arzt bin ich dann eigentlich erst, wenn ich eben gar nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Und dann habe ich eben auch nicht mehr selber zum Arzt, sondern dann hat mich irgendjemand müssen zum Arzt fahren oder bringen, weil ich nicht fähig war, alleine zum Arzt zu gehen.
Und eben, ohne Diagnose hättest du auch keinen Anspruch auf IV, oder? Also auf Invaliditätsversicherung, die du jetzt hast?
Also es ist immer noch in der Abklärung. Eben, es ist ein komplizierter Fall. Bei mir ist ja wirklich das, dass wiederkehrende Depressionen. Und wenn du mich vielleicht jetzt auch erlebst, eben, das ist ja so das Ding, oder? Wenn es mir besser geht, in dieser Zeit könnte ich ja mehr arbeiten. Oder könnte ich mehr leisten, oder? Aber das Ding ist, wenn dann wieder eine schwere Depression kommt, dann kann ich gar nicht mehr arbeiten. Und das Ding ist, es gibt weder im ersten noch im zweiten Arbeitsmarkt Stellen, wo man das machen kann. Und man sagt ja, wenn eine schwere Depression komme ich nicht. Und sonst nachher komme ich, sag jetzt mal, 50, 60, 70, 80% arbeiten. Und darum, ja.
Und die Flexibilität auf Arbeitgeberseite, die ist wahrscheinlich schwierig zu finden. Und was man auch noch muss ansprechen, ich meine, vielfach führt ja dann über Arbeitung oder irgendwie Überforderung wieder zu einer nächsten Depression.
Genau, und das habe ich ja auch immer wieder erlebt, eben dort, in der Zeit, als ich noch auf dem ersten Arbeitsmarkt war. Und ich einfach, sage jetzt mal, eben, in Anführungszeichen, nur mittelschwere Depressionen gehabt, dass ich mich immer irgendwie noch können zwingen konnte.
Musst du uns vielleicht auch noch sagen, was du im Moment schaffst und wie viel einen Tag in der Woche als Peer-Fachfrau, das heisst, als Fachfrau aus Erfahrung eigentlich, in einer sozialen Einrichtung, wo mit psychisch Erkrankten zusammen schaffst.
Genau. Und dort bin ich auch, eben gerade das letzte Jahr, bevor ich dann wieder in eine schwere Depression komme, habe ich das Pensum erhöht. Eben wahrscheinlich habe ich mir schon auch zu viel vorgenommen. Auch. Und jetzt bin ich halt extrem vorsichtig geworden und darum bin ich momentan nach wie vor oder wieder bei 20% und immer noch mit der Aussicht, das Pensum erhöhen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so knapp ein halbes Jahr, wenn überhaupt, wo ich wirklich wieder aus dieser Depression raus bin, wo ein ganzes Jahr war, eine schwere Depression.
Im Fall von Leon reden wir nicht von IV, sondern von Hilflosentschädigung.
Genau, aber das ist auch eine Leistung, die IV spricht. Genau. Und die braucht man eben, um gewisse Leistungen können in Anspruch nehmen. Wichtig auch, gerade bei einem Kind im schulischen Umfeld, ist natürlich, dass man aufgrund von dieser Diagnose dann ein sogenanntes IS beispielsweise gesprochen bekommt, also eine integrative Sonderschulmaßnahme oder dann halt eben eine separative Sonderschulmaßnahme. Und dass so dann das Kind in der Schule individuell gefördert werden kann, oder? Also, es kommt zum Beispiel mehr IF-Stunden gesprochen über oder spezielle Therapien. Und das kann man nur beantragen und wird einem nur gesprochen, wenn man auch eine Diagnose hat. Von dem her ist das schon auch wertvoll.
Und was ist denn für dich jetzt so auch die Hoffnung? Wenn du jetzt sagst, er profitiert dann wahnsinnig von integrativen Förderungen und so. Also geht es dann auch darum, eben später mal einmal, dass er dann eben vielleicht nur mit einem kleinen Teil IV auskommt und irgendwie in normale Berufsalltag kann eingegliedert werden oder sich eingegliedert?
Ja, absolut. Meine allergrößte Hoffnung ist, dass er wirklich mal ein komplett selbstständiges und selbstbestimmtes Leben kann führen, oder? Ohne dass er Unterstützung braucht von der öffentlichen Hand. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Auch vor allem für ihn, oder? Dass er könnte so selbstbestimmt leben. Das ist nicht unmöglich.
Das Spektrum beim Autismus ist riesig. Aber das geht von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, die nicht reden können, bis zu Leuten eben mit außerordentlichen Begabungen, wo man von Inselbegabungen redet. Wir haben Greta Thunberg angesprochen oder du hast Elon Musk gebracht. Was aber eben alle verbindet ist, sie sind ihre sozialen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, irgendwie eingeschränkt, kann man das so sagen? Also, oder was heisst das im Fall vom Leon?
Sie verstehen die sozialen Konventionen, die Konzepte irgendwo nicht, oder? Was wir intuitiv machen.
Also Mimik oder irgendwie ein Verhalten, genau,
das
lesen.
Das auch, ja. Sie verstehen Mimik schlecht. Also ich hatte auch so ein bisschen gemerkt, er könnte autistisch sein, als er mir mal gesagt hat, Mami, gell, wenn du das Gesicht so eingestellt hast, dann bist du verrückt. Aber eben zum Beispiel, wir sagen intuitiv, oder? Wir freuen uns, wenn wir ein Geschenk bekommen, sagen intuitiv Danke. Das ist oftmals bei ihnen überhaupt nicht der Fall. Sie fühlen das Danke nicht, überhaupt nicht. Sie müssen das kognitiv lernen. Gut, ich muss Danke sagen, wenn ich ein Geschenk bekomme. Und das ist bei ganz vielen solchen Situationen so, oder? Oder auch ein wechselseitiges Gespräch führen. Also mal fragen im anderen, ja, wie geht es denn dir? Vergiss es, weil es sie schlichtweg, also auch nicht alle, aber weil es gewisse einfach nicht interessiert, wie es im anderen geht. Also Autismus bedeutet ja eigentlich auch, auf sich selbst bezogen sein. Und eben auch Stimmungen von anderen Worten zu nehmen, ist sehr, sehr schwierig, Gesichter lesen, eben so die ganzen sozialen Konzepte verstehen, kommunizieren, interagieren, wie wir das halt intuitiv machen, müssen sie wirklich in schwerster Arbeit kognitiv lernen.
Wir haben vorher eben darüber geredet, dass es wie so eine, in den letzten paar Jahren vielleicht auch eine gewisse Verharmlosung von psychischen Erkrankungen gegeben, aber eben auch ein Awareness. Also man redet viel mehr darüber. Der Podcast ist ja auch ein Beispiel davon. Was denkt ihr, entwickelt sich unsere Gesellschaft eher in die richtige Richtung? Oder eben macht es alles noch viel schwieriger für Leute, die wirklich betroffen sind? Wenn man irgendwie die ganze Zeit irgendwie Podcasts und Zeitungsartikel und die Filme über Die Brücke zum Beispiel, ist auch so eine Serie, wo es um autistische Menschen geht.
Ich glaube, das Verständnis und Toleranz ist schon grösser, indem dass einfach so viele betroffen sind oder eben jemanden kennen, der betroffen ist. Also es sind wahrscheinlich nicht mehr, es ist ja etwa 1% der Bevölkerung. Aber man hört halt mehr davon, oder? Und wir kennen dann auch mehr. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es nach wie vor eine grosse Berührungsängste gibt. Also das ist mit allen psychische Erkrankungen so, wobei Autismus-Spektrumstörung ist in dem Sinn keine psychische Erkrankung, ist mir noch wichtig zu sagen, sondern es ist eine angeborene und lebenslange Entwicklungsstörung, hat aber auch viele psychische Krankheiten als Begleiterscheinungen. Ja, und das ist halt schon so, oder? Du gehst nicht irgendwie raus und danach befragt dich, hey, wie geht's dir? Und du sagst, ja, ich habe eine Depression oder ich habe Autismus. Wenn du das Bein gebrochen hast, dann sagst du, du, schau, ich habe mein Bein gebrochen. Und das ist sichtbar und niemand verurteilt das. Also ich glaube, es ist schon nach wie vor nicht komplett entstigmatisiert. Man macht sehr viel dafür. Und ich glaube, es ist halt dann schon auch noch so, oder? Umso mehr, dass man auch über das redet, umso mehr Betroffene es gibt. Man sagt ja auch, die Zahl ist steigend. Vielleicht auch, weil man aber das ein bisschen entstigmatisiert hat. Umso mehr ist dann halt auch teilweise wieder mit den Kosten für die öffentliche Hand verbunden. Und alles, was kostet, gibt dann irgendwann auch wieder Abwehrhaltungen. Auch das habe ich schon gehört, oder? Auch die das kostet.
Ja. Ich würde gerne mit euch zusammen noch ein bisschen mehr in euren Alltag eintauchen, also ins Leben mit dieser Erkrankung, weil wir haben jetzt sehr viel eben von Diagnosen geredet und auch, wie ihr mit dem umgegangen seid, aber ich möchte ein bisschen mehr noch erfahren, wie euer Alltag wirklich aussieht. Jetzt im Fall von dir, Fabienne, eben, du hast jetzt gerade gesagt, es ist nicht eine Erkrankung, sondern eine Entwicklungsstörung, eine lebenslange. Du hast mir zum Beispiel gerade am Telefon im Vorgespräch gesagt, du hast irgendwann mal gehört, dass man dir gesagt hat, er benutzt seine Mutter wie einen Stuhl.
Genau.
Oder, also wie einen Gegenstand. Was ja. Ist das? Kannst du das ausführen?
Ja, ich kann sehr funktional für ihn sein. Ja, absolut. Und grundsätzlich ist mein Alltag wirklich immer gleich. Also es ist eigentlich wirklich jeden Tag gleich. Und aber ich bin teilweise auch funktional für ihn. Also am Morgen, wenn wir aufstehen, dann will er einfach wirklich ganz genau seine Routine haben. Und auch gewisse Sachen müssen immer gleich gesprochen sein. Also das heisst, wir haben teilweise Gespräche, wo ich immer genau das Gleiche muss sagen, und zwar immer in der gleichen Reihenfolge, in der gleichen Wortwahl. Und es wird immer das Gleiche gegessen und immer zu der gleichen Zeit. Und ja, so ist jeder Tag ganz genau gleich. Und,
ist das, weißt du, du lachst jetzt, wenn du das erzählst, ja. ist es auch, kann es auch etwas Lustvolles, etwas Lustiges sein, oder ist es jetzt einfach nur hart? Oder weißt du, du spürst ja sicher auch Liebe von ihm.
Ja, natürlich spüre ich sehr viel Liebe von ihm. Ja, also ich bin nicht nur funktional für ihn, sondern ich glaube schon, dass er mich gerne hat. Also man sagt ja auch, autistische Kinder haben teilweise mit ihren Müttern sehr symbiotische Beziehungen. Ja, es kann sehr lustig sein, es kann sehr schön sein. Ich bin auch immer wieder total erstaunt, wie er die Welt wahrnimmt. Und ich kann auch immer wieder etwas lernen. Es ist auch erfrischend eben, und auch die Ehrlichkeit. Aber es ist auch Knochenarbeit. Also es ist total anstrengend, oder? Und die Spontanität bleibt komplett auf der Strecke.
Du hast gesagt, dass du da hinkommen konntest, da hast jetzt deine Mutter dürfen oder müssen einspringen, weil es auch nicht einfach ist, ihn ins Bett zu bringen am Abend.
Genau.
Man zeichnet am Abend auf.
Ja, er akzeptiert wenig Betreuungspersonen. Und die Betreuungspersonen müssen natürlich auch ganz klar die Abläufe kennen und zum Beispiel sein Essen genauso zubereiten, wie es für ihn auch bestimmt. Und sonst wird nicht gegessen und es wird eben nicht geschlafen und gar nichts. Ja.
Du hast gesagt, eben von der Reiz vom Alltag überfordert, das ist ein Merkmal von Autismus oder von Autismus-Spektrum. Wie machst denn das du, dass der Alltag vom Leon eben möglichst gleich bleibt. Du hast gesagt, es gibt halt einfach immer das Gleiche und man macht alles ritualisiert. Aber heisst es einfach auch, für Spontanität ist überhaupt kein Platz, es gibt auch keine Ferien, es gibt keine irgendwie Ausflüge, oder ja, wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es gibt eigentlich keine Ferien und auch keine Ausflüge, ja. Und wenn, dann gibt es immer die gleichen Ausflüge, wo er auch ganz genau weiss, was ihn erwartet. Und man muss halt sehr viele sensorische Reize, muss man irgendwie schauen, dass man die kann von ihm fernhalten, oder? Wie zum Beispiel, er ist enorm geruchsempfindlich, geschmacksempfindlich, also das heisst, ich esse auch nichts, was irgendwie schwierig schmeckt für ihn. Ich esse keine Suppe, weil das kann er akustisch nicht vertragen am Tisch. Und da nimmt man halt alles Rücksicht, um eben den Alltag irgendwo so zu gestalten, dass es dann für beide lebbar ist.
Jetzt haben wir viel gehört, was er nicht gerne hat. Wie merkst du denn, dass es ihm gut geht?
Wenn er eigentlich einfach entspannt ist und er tut sehr viel oft auch, wenn er sehr angespannt ist, tut er die Hände zusammenschlagen, das ist das sogenannte Flapping auch, sagt man dem, und tut fest schreien daheim. Und wenn er das weniger macht, dann ist er eigentlich sehr entspannt.
Und er redet?
Er redet teilweise ohne Punkt und Komma. Also er kann einem auch mit einem Monolog einbauen, in reden, aber eigentlich über seine Pokémon, das ist sein Spezialinteresse. Das interessiert ihn dann aber eigentlich auch nicht, ob mich das interessiert oder nicht. Er redet dann einfach.
Genau. Und Döckel hast du mir noch gesagt, und Tischtennis.
Ja, genau. Das macht er sehr gern. Und Schachspielen. Ja.
Miranda, bei dir gibt es gute und weniger gute Phasen, haben wir schon auch schon ein bisschen gestreift. Im Moment geht es gut. Wie sieht dein Alltag aus, wenn es dir gut geht?
Wenn es mir gut geht. Wenn es mir gut geht, ist es dann, ja, eben meistens ist vor der Depressionsphase gewesen. Je nachdem, eben, ich sage jetzt mal, im letzten ist es mehr oder weniger ein Jahr gewesen. Und wenn ich dann aus dieser Depression langsam rauskomme, ich sage jetzt mal, dass, wenn mich Leute fragen, gibt es irgendeinen Vorteil von Depression? Ich glaube, was der Vorteil ist, wenn man aus der Depression rauskommt, man tut wirklich, man schätzt alles. Also ich weiss, plötzlich habe ich plötzlich mal Lust gehabt zum Duschen. Vorher habe ich müssen zwingen, gut duschen. Und dann habe ich wirklich Lust gehabt zum Duschen. Und dann habe ich so Freude gehabt, dass ich Lust gehabt zum Duschen. Also kleine Sachen. Oder eben, Leute fragen mich dann eben auch immer, wenn es mir gut geht. Oder wenn es mir wieder besser geht. Ja, du schaffst ja dann immer noch nur 20% in dem Moment. Eben aus den Gründen, die wir schon geredet haben. Ist nicht langweilig? Nein, ist nicht langweilig, weil ich kann irgendwie, man kann wie sagen, ein Jahr lang mehr oder weniger bin ich mir scheintot gewesen, sage ich jetzt mal übertrieben. Ich habe keine Lebensfreude gehabt. Und dann habe ich, hole ich einfach wie alles wieder auf, also wieder den sozialen Kontext wieder aufblühen lassen. Dann mache ich eben jetzt den Sommer spontan, bin ich ein paar Mal mit meinem Roller auf Genf, einfach mal ein Wochenende. Und nütze es einfach aus und, ja.
Du hast jetzt vorher schon schnell mitgenommen in eine depressive Phase und du hast jetzt vorher gesagt, dann, aber ich habe keine Lebensfreude. Dann, viele Betroffene haben schon Suizidversuche unternommen. Kennst du das auch? Oder einfach nur schon die Idee oder der Gedanke an das?
Ja, also ich glaube, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich fast alle, die in einer schweren Depression sind, Gedanken, Suizidgedanken gehört wieder zu oder sind wie ein normales Symptom, sage ich mal. Konkrete Pläne habe ich nie gehabt, obwohl mal, ich habe mal, wo es mir ganz, ganz schlecht ist gegangen, also ich weiss noch, das ist, glaube ich, sehr belastend gewesen für meine Mami, ich habe ihr mal geplärt, dass sie mich bitte vergiftet, weil ich habe gewusst, ich wäre nicht einmal fähig, mich selber etwas anzutun, einfach weil ich Kraft gar nicht habe. Und dann dachte ich, das kann ich vor den Zug springen, schaffe ich nicht, erhängen schaffe, also, ja, da habe ich wirklich meine Mami gesagt, bitte kannst du mich nicht vergiften und mich von dem alles erlösen. Aber, also ich habe nie einen Suizidversuch gemacht, so weit ist es nie gekommen, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Vielleicht Leute, die das noch nie erlebt haben, hört man viel, das ist egoistisch, aber ich kann das gut vorstellen und das ist dann eben überhaupt nicht egoistisch, weil viele sagen ja auch, oder weil ich will, also unter anderem, ich will keine Belastung sein für die anderen.
Immer zur Last fallen.
Ich bin so belastet, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Dann wäre keine Belastung mehr. Ja, und das Schlimme, also was für mich ja ganz schlimm ist in dieser Situation, ich bin ja ein sehr unabhängiger Mensch und bin schon sehr früh unabhängig gewesen. Das ist mir auch immer wichtig gewesen, auch finanziell. Ich habe wegen dem auch ganz klar ist für mich gewesen, ich mache Lehre, auch hätte ich können studieren von der Note her, aber ich dachte, ich will so schnell wie möglich mein eigenes Geld verdienen. Und ich bin sehr eine unabhängige Person und das Schlimme ist eigentlich eben, ich sage auch in einer schweren Depression, komme vor in ein Baby. Also ich schaffe nicht mehr selber, oder? Ich kann nicht mal mehr das Telefon machen. Ich komme nicht mehr selber raus. Mein Mann oder mein Partner oder meine Eltern müssen mich umschaffieren zum Arzt oder eben zur Klinik. Und ich fühle mich dann wirklich, eben, ich bin dann völlig nicht mehr. Ich bin wirklich ich fühle mich wie ein kleines Kind oder ein Baby, wo ja, man ist hilflos dem ausgeliefert, sozusagen.
Heute schaffst du als Fachfrau aus Erfahrung, eben als Peer-Fachfrau. Was machst du denn dort konkret?
Also eigentlich ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben am Mittwochnachmittag immer sozusagen Tag der offenen Tür, also einfach, wo wir offen haben, wo die Leute kommen können, Betroffene, Angehörige und auch Fachpersonen, die ein Gespräch wollen, zum Beispiel als Ergänzung zu Psychiater, sage ich mal, oder wo gar noch nie beim Psychiater gewesen sind oder Psychologe, wo irgendwie einfach mal, es ist recht unterschwellig, man kann einfach kommen, muss sich nicht anmelden, muss auch nichts registrieren. Ja, einfach fragen, eben, sowohl Angehörige wie Betroffene, einfach einen Austausch wollen von jemandem, der selber Erfahrung hat mit einer psychischen Erkrankung. Und, das ist ein Teil davon. Andere Sachen sind eben Öffentlichkeitsarbeit. Wir tun auch Schulungen geben, extern von Traversa. Sowohl für Betroffene wie auch für Fachpersonen.
Was es ja auch mit sich bringt, ist ein geregelter Tagesablauf oder eine Alltagsstruktur. Vielleicht auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Du hast ganz am Anfang gesagt, ich habe eigentlich auch das Gefühl, ich bin wertlos für die Gesellschaft. Wie wichtig ist denn das, der Aspekt?
Sehr, obwohl eben, wenn ich in einer schweren Depression bin, kann ich dann auch das nicht mehr ausführen, oder? Eben, wenn ich sage, jetzt mal mittlere oder leichte Depression, dann gehe ich noch arbeiten und dann tut es mir eben auch gut in dem Moment, weil ich eben das Gefühl habe, ich schaffe das noch. Aber eben in einer schweren Depression geht es einfach nicht mehr.
Fabienne, du arbeitest als Kommunikationsfachfrau 80?
60. Ja, aber Kommunikation arbeiten meistens mehr als Pensum ist, genau.
Genau, alleinerziehend. Wo stehen denn bei dir die grössten Hindernisse im Arbeitsalltag mit einem Sohn aus dem Autismus-Spektrum?
Ja, halt schon, sich zu organisieren, oder? Man kann nicht einfach mal schnell dann kurz ins Büro gehen, wenn man gerade gebraucht wird. Also, wie vielleicht mit einem anderen Kind, ja. Einfach die ganze Vereinbarkeit halt, die ist extrem schwierig, ja. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Thema, wo gesellschaftlich, ob man jetzt ein Kind hat mit einer Erkrankung oder nicht, ich glaube, es ist nach wie vor einfach sehr, sehr schwierig. Man hat schöne Konzepte und das klingt oft sehr schön, aber in der Praxis ist es nicht ganz so einfach. Und gerade ich, die ganz alleinerziehend bin, oder? Ich kann nicht einfach am Abend schnell anrufen und sagen, hey, schaust du noch ein bisschen länger. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich muss mich halt wirklich extrem organisieren.
Und das alles bringt einen Haufen Unsicherheiten mit. Wie gehen die beiden mit Zukunftsängsten, Zukunftssorgen um?
Es macht Angst. Also meine grösste Sorge ist, einerseits die grösste Hoffnung, aber andererseits auch die grösste Sorge. Man kann auch einmal ein selbstständiges und eben selbstbestimmtes Leben führen. Das ist eine extreme Sorge. Oder will ich das ganze Leben lang für ihn müssen sorgen? Jeglicher Hinsicht.
Mhm. Da kommt ja dann auch der Aspekt vom Helfersystem.
Ja, genau.
An wer wendet man sich genau. Als erstes, wenn man Hilfe braucht? Ja. Wie ist das bei dir?
Also meinst du jetzt eher von der Behörde, Finanzierung her oder?
Eigentlich alles. Also eben, du hast jetzt deine Mutter ins Spiel gebracht. Ja. Ich weiss nicht, wer sonst noch auf dieser Liste ist.
Ja, es gibt ganz wenige, oder? Also es gibt noch die Organisation Pro Infirmis. Dort habe ich zum Glück wirklich eine ganz tolle Betreuerin gefunden, die das sehr gut kann mit ihm. Aber nachher hört es dann schon langsam auf, ja. Absolut.
Miranda, Zukunftsängste oder Sorgen? Willst du auch noch etwas ergänzen?
Ich habe vorhin gesagt, wenn es mir ganz schlecht geht von der Depression, also wenn ich wirklich nicht mehr allein aus dem Haus gehe oder kann, dann ist eben, einerseits eben mein Partner plus meine Eltern, natürlich habe ich auch noch ein Umfeld, auch super Kolleginnen, muss ich auch sagen. Aber das Ding ist halt, die am flexibelsten sind meine Eltern, sie sind pensioniert und sie sind schon vorher flexibel gewesen, weil sie auch beide selbstständig sind. Und das ist auch jetzt, was ich auch denke, wenn jetzt das wieder kommt, und ich sage jetzt mal, mein Partner ist vielleicht nicht mehr rum, meine Eltern sind nicht mehr rum, weil sie halt auch älter sind. Das ist auch so der Gedanke, den ich auch habe, wenn es dann wieder so kommt. Was mache ich denn aber? Also das ist vor allem eben dann, wenn ich in einer Depression bin, wo ich die Ängste habe. Jetzt momentan mache ich mir über das keine Gedanken.
Du bist autonom, aber gibt es denn, also würdet ihr euch, jetzt auch vielleicht an beide gerichtete Fragen, dort auch von unserer Gesellschaft viel mehr erwarten? Oder?
Ja, es ist halt schon, wir leben in unserer westlichen Welt, oder? Und es wird alles immer individueller. Wir sagen in Afrika, selber, oder? Man braucht ein Dorf, um ein Kind grosszuziehen. Und ein Kind mit speziellen Bedürfnissen vielleicht erst recht braucht immer wahnsinnig viel Unterstützung. Aber das ist einfach in unserer Gesellschaft aktuell nicht so. Also die meisten schauen einfach für sich selber. Habe ich auch gemacht, bevor ich in dieser Situation war, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ich glaube, unsere Gesellschaft ist wahnsinnig individuell und es ist einfach, man hilft sich weniger, ja. Und das ist einfach so gegeben. Und eben, darum auch die Angst, was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin.
Aber hast du das Gefühl, in Afrika würde es dem Leon besser gehen? Also, jetzt nur, weißt du?
Nein, es gibt sogar ganz einen schönen Film gegeben, The Reason I Jump. Und dort sind autistische Menschen von allen Kontinenten porträtiert worden. Und in Afrika ist das enorm stigmatisiert, ja.
Also, ich habe einen Freund, der einen schwerstbehinderten Sohn hat und immer wieder sagt, er ist genau am richtigen Ort zum Glück auf die Welt gekommen.
Ja,
also
nämlich
hier in der Schweiz,
so.
In unserem Wohlstand. Oder
das, so. Das muss man wirklich auch sagen. Oder? Wir haben rein finanziell auch von der IV und auch im schulischen Umfeld und so, wir haben wahnsinnig gute Unterstützung und ich habe wirklich auch das Glück gehabt, dass ich mit tollen, tollen Fachleuten durfte, zusammenarbeiten. Das ist ja so, ja. Aber ich glaube, das Ganze in der Gesellschaft drin, einfach im Umfeld, oder? Dass man sich aushilft und dass man irgendwie füreinander da ist und etwas miteinander irgendwie macht und sich umeinander kümmert. Ich glaube, das ist schon nicht mehr so gegeben. Aber rein vom System her sind wir da wahnsinnig weit entwickelt und ist es eigentlich ein gutes System, ja.
Wie pflegt man denn die Beziehung genau? Also, oder wie reagieren die Partnerinnen, Partner, Bekannte oder Nachbarn auf die besonderen Lebenssituationen von euch?
Also, zuerst sagen immer alle, oh cool, das ist ja so wie bei Big Bang Theory, da hast du so einen Sheldon, ist sicher mega lustig. Und nachher verbringen sie mal 2 Stunden mit uns und dann finden sie es nicht mehr so lustig und irgendwann wird man plötzlich nicht mehr eingeladen. Das ist schon sehr, sehr oft der Fall, ja. Und halt eben so ein bisschen die, man hat da Bilder im Kopf, die dann manchmal dem nicht ganz entsprechen. Gewisse haben auch Berührungsängste und kommen gar nicht so auf einem zu. Und dann gibt es aber auch immer wieder ganz tolle Menschen, die das einfach irgendwie total gut können, ja. Das ist auch immer wieder schön, wenn man dann so jemanden gefunden hat.
Ja. Miranda?
Kannst du eigentlich gefragt, konkret?
Wie reagiert das Umfeld? Wie reagieren deine engsten Vertrauten, aber auch eben Bekannte auf deine Situation?
Also ich habe wirklich ein sehr grosses Glück, dass sehr verständnisvoll von Anfang an ganze Umfeld, also Familie und Partner und Freundinnen, dass da sehr ein grosses Verständnis auch rum ist. Auch mit Nachbarn zum Beispiel, wo ich jetzt nicht, sind nicht meine engsten Bezugspersonen, aber ich habe mit vielen Nachbarn ein sehr gutes Verhältnis. Was mir dort einfach aufgefallen ist, ist auch noch spannend, also jetzt nicht nur bei den Nachbarn, oder einfach Leute, die mich jetzt nicht, wo nicht zu meinem engsten Kreis gehören, die ich auch mal sagen, über das reden, dass ich Depressionen habe, oder zum Beispiel, ja, ich habe Schlange nicht mehr gesehen, was ist passiert, ja, ich war bei der Klinik gewesen, und so Sachen kommen wie, du siehst gar nicht aus, wie jemand, der Depressionen hat. So. Aber das Ding ist ja dann auch, das habe ich auch mal einer Nachbarin gesagt, du siehst mich natürlich immer nur, wenn ich keine Depressionen habe, sonst komme ich nicht zu dir, ich gehe sie auch besuchen. Sonst siehst du mich nicht. Ich komme nicht zu dir, wenn ich eine schwere oder Depressionen habe, würdest du mich gar nicht sehen.
Und wie findest du das, wenn Leute das auch einfach so offen sagen? Stört dich das? So wie wenn man irgendwie sagt, eine schwarze Person, die zwar hier aufgewachsen oder geboren ist und wo ständig gefragt wird, wo sind denn deine Wurzeln und so, irgendwann nervt es vielleicht auch. Aber jetzt in deinem Fall, also weißt du, bringst du Verständnis diesen Leuten gegenüber oder findest du es irgendwie einfach ein bisschen doof? Wenn sie sagen, du siehst gar nicht aus oder ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass du eine schwere Erkrankung, psychische Erkrankung oder Depression hast.
Nein, also ich nehme es diesen Leuten überhaupt nicht böse. Es zeigt wahrscheinlich eher eben so, was halt so in den Köpfen halt innen ist, allgemein in der Gesellschaft, dass eben zum Beispiel jemand, der psychisch krank ist, oder jetzt auch jemand, der Depressionen hat, oder weiss doch auch jemand, der Schizophrenie hat, sieht so und so aus. So, eben, wo man das Gefühl hat, das sieht man jemandem an. Also auch in den Kliniken, wo ich war, oder? Das sind ganz normale Menschen. Also man sieht das nicht, denen nicht an. Von aussen, vom Ausgesehen her, dass jetzt die psychische Erkrankung haben.
Und diesen Podcast machen wir ja genau auch wegen dem, oder? Um die Stigmas, die Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen abzubauen. Ich möchte für euch, wir sind langsam am Ende von dem Gespräch, ich möchte für euch aber noch schon noch wissen, wo ihr im Alltag vor allem Stigmatisierung, ich sage jetzt mal Ausgrenzung, du hast jetzt vorher ein Beispiel gesagt, da würde man halt plötzlich nicht mehr eingeladen. Diskriminierung, ich weiss nicht, ob man den Begriff darf brauchen, aber wo ihr das erlebt, aufgrund von eurer Situation. Und vielleicht auch, was hilft denn aus unserer Sicht, die Stigmatisierungen oder die Vorurteile abzubauen?
Ja, schon so ein bisschen im privaten, gesellschaftlichen Leben. Eben, dass man halt irgendwo die Einladungen dann nicht mehr so hat, oder? Weil es halt einfach vielleicht anstrengender ist, mit mir und meinem Sohn dann sich irgendwie zu treffen und halt einfach dann auch die Situation so zu gestalten, dass es halt eben auch für meinen Sohn ein guter Weg ist, oder? Und halt nicht die Spaghetti mit der Tomatensauce kocht, sondern halt einmal einmal die Spaghetti kocht mit Butter, sodass alle können daran teilnehmen können. Ja, ich verstehe es auf die eine Seite, dass man das halt nicht so gern macht. Und auf die andere Seite denke ich manchmal, ja, hey, komm, jetzt einmal vielleicht pro Monat. Wenn es jeden einmal pro Monat würde ich machen, dann hätten wir vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen ein Sozialleben. Auch braucht es vielleicht ein bisschen weniger. Für mich wäre es manchmal noch schön, ja.
Was hilft aus deiner Sicht, Miranda, die Vorurteile abzubauen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man darüber redet, oder? Es ist eine schöne Entwicklung, wie gesagt, durch Social Media auch, oder dass man einfach auch darüber redet, dass nicht mehr so tabuisiert wird, wie sagen wir, nicht mehr so ein Tabu ist. Also ich habe das Gefühl, es geht schon in eine gute Richtung. Es ist natürlich immer Potenzial nach oben. Ja, also dass man darüber redet, dass man vielleicht wie wie wir es jetzt machen, oder? Das, wir sind ja auch, die Zuhörer sehen uns jetzt zwar nicht, aber wir sind ja auch, wir würden uns ja nicht angesehen, jetzt, dass sie Mami wäre vom Autist oder ich, eine Person mit Depressionen.
Was macht euch im Leben, so wie es ist, glücklich?
Schon so die kleinen Momente, teilweise unglaublich lustige Momente auch, durch seine ja, spezielle Wahrnehmung. Das letzte Mal hat er gesagt, wenn er dann vielleicht gleich mal das erste Mal ein Date hätte, ob er dann echt müsste ins Notizbuch mitnehmen. Und das sind so die Momente, wo ich total schön finde. Erstens mal, dass er mit mir über so Sachen redet, dass er sich die Gedanken macht, dass wir die Momente haben. Ja, manchmal einfach so am Abend irgendwie zusammen im Bett liegen, etwas vorlesen, halt auch immer das Gleiche, aber auch immer das gleiche Liedli singen und so ein bisschen die Zweisamkeit und ja, und gleich irgendwie merken, hey, er hat auch sehr viele schöne, zufriedene Momente, und er entwickelt sich, das sind, ja, das macht mich schon zufrieden, ja.
Ich kann jetzt sagen, wenn ich gar keine Depression habe, bin ich immer glücklich. Aber ich kann sagen, ich bin eigentlich schon eigentlich zufrieden. Das heisst nicht, dass ich auch nicht auch traurig bin, wenn ich, ich bin dann auch traurig und alles. Aber wenn es mir dann gut, oder wenn ich einfach dann keine Depression habe, dann geht es mir ja gut und dann bin ich zufrieden. Und dann eben schätze ich auch kleine Sachen und ich schätze einfach, dass ich wieder leben kann. Ja? Also einfach wieder Lebensfreude habe, dass ich überhaupt wieder Lebensfreude habe.
Gibt es zum Schluss noch etwas, was euch wichtig ist, oder was ihr vielleicht jetzt auch vermisst habt in dieser Stunde? Vielleicht auch als Appell an die Leute draussen oder einfach grundsätzlich?
Ja, also jetzt im Fall eben vom Autismus-Spektrum, aber auch im Fall von, wie jetzt die zum Beispiel mit der Depression oder allgemeinen psychischen Erkrankungen. Ich finde, das sind Menschen, die haben nicht nur sogenannte Defizite, ist ein schwieriges Wort, aber die haben auch ganz viele Stärken. Und wenn man die Stärken gut kann einsetzen und denen auch Raum gibt, dann können die ganz viel zu der Gesellschaft beitragen. Vielleicht nicht in dem Rahmen, wie wir immer erwarten, Leistung, Leistung, Leistung um jeden Preis und schneller und mehr und so weiter, aber auf eine ganz andere Art. Und ich finde, unbedingt dem sollte man Raum geben und so sollte jeder irgendwo seinen Platz haben und dann gibt es irgendwo auch recht eine vielfältige Gesellschaft. Das wäre so eine schöne Vision.
Ja, und ich glaube, wenn ich so daran denke, viele Künstler oder ja, Künstler, Musiker oder Maler oder was auch immer, auch solche, die verstorben sind, ich bin schlecht in Namen, aber also ich könnte es jetzt probieren, aber ich bin wirklich schlecht in Namen. Aber es gibt ja viele, die zum Beispiel Bilder gemalt haben oder Musik oder Musikstücke geschrieben haben, in einer psychischen Erkrankung, in einer Depression, in der Psychose. Also extrem kreativ in dem Moment, und das ist ja auch eben eine extreme Bereicherung. Auch eben sehr tiefe, oder eben ein Lied, das extrem tief geht, oder einfach ein Bild, wo man, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, eben extra einen normalen Zustand gar nicht so hinbringen kann. Also eben, es ist, wie du auch schon gesagt hast, eine extreme Bereicherung. Und ich sehe es inzwischen, für mich, jetzt kann ich schon sagen, ich sehe es ja auch als Bereicherung, meine Depression im Moment, weil ich denke eben, ich habe dort zum Beispiel auch schon Text verfasst, wo ich nachher lese und denke, mein Gott, hast du das geschrieben? Also, wo ich dann selber eine Stunde bin, wie,
ja. Also grosse Kunst entsteht ja selten irgendwie im kleinbürgerlichen Alltag und bei Leuten, wo es einfach so ein bisschen durchschläuft. Das meinst du auch, also wenn man jetzt so eben an Bilder oder an Musik, an Kurt Cobain, seine Verzweiflung in seinen Texten wie Nirvana, wäre ich wahrscheinlich nicht so rausgekommen, wenn er einfach so ein ganz normaler 0815-Bürger gewesen wäre.
Oder eben auch mein Lieblingsschriftsteller, ich weiß nicht, Paulo Coelho. Ich weiss nicht, ob ich es richtig aus. Aber er ist ja zum Beispiel auch in der Psychiatrie gewesen, unter anderem als Jugendlicher, glaube ich, mehrmals. Es gibt viele so Geschichten.
Dann würde ich sagen, Miranda und Fabian, ich bedanke mich als erstes herzlich für eure Offenheit, die ihr da mitgebracht habt und für das Gespräch.
Danke schön.
Danke auch.
Lass mal zu. Das ist der Podcast vom Netzwerk Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme gibt.